Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute bin ich bei Peter Kostner in Meierhofen zu Gast. Peter ist 23 Jahre alt und ist Konditor und Bäckermeister. Bereits mit 21 Jahren übernahm er das Familienunternehmen Kostner. Das Unternehmen umfasst heute 35 Mitarbeiter. Herzlich willkommen in der Show, Peter.
Hallo, danke.
Peter, erzähl mal, wie war das früher? Bei dir war das ja schon in die Wiege gelegt, sage ich jetzt mal, dass du später das Familienunternehmen übernehmen wirst. Wie war das damals?
Ja, also in die Wiege gelegt war es eigentlich nicht, weil bei uns hat es eigentlich immer schon geheißen, wenn keiner übernehmen will, ist es für Mama und Papa kein Problem. Also die haben immer schon gesagt, das ist für sie vollkommen okay. Natürlich wären sie natürlich nicht so happy gewesen, wenn es dann in eine fremde Hand gelegt werden würde, aber wir haben dann im Endeffekt nie den Druck gehabt, wo es geheißen hat, du musst übernehmen. Was natürlich eigentlich meiner Meinung nach auch das ist, was das Ganze in ein gesundes Licht gebracht hat, weil sonst hätte man, wenn da ein Zwang dahinter ist, dann kannst du das nicht machen. Also ja. Das ist ein immenser Druck, immense Aufwände, die man als Unternehmer schon auch hat, natürlich auch super Vorteile, die man mit der Individualität und die Selbstständigkeit hat, da wirklich viele, viele gute Seiten. Aber wenn man es machen muss und es nicht machen möchte, dann finde ich, wird es wahrscheinlich nie so laufen, wie es jetzt laufen würde.
Mhm. Bist du die zweite Generation oder die dritte?
Ich bin die vierte Generation.
Die vierte Generation? Mhm,
die vierte. Angefangen hat es ganz früher mit dem Uropa, den habe ich nie gekannt natürlich. Nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, war das, die Jahreszahlen kann ich da leider nicht sagen. Mhm. Das war nur Mehlhandel und Backwarenhandel oder so. Mhm. Und dann der Opa hat dann Konditor dazu gemacht und dann der Papa hat im Endeffekt dann noch mehr die Bio-Schiene angefangen. Ja. Und da in dem Bereich sind wir jetzt eigentlich auch am besten, in der Bäckerei, in den Bio-Bereich. Und mit Kaffee und Kuchen halt einfach schauen, dass es gut schmeckt. Blecksack. Mhm. Ist eigentlich die Hauptsache. Natürlich schaut man, dass man gute Rohstoffe verwendet und halt eben auch schauen, dass man viele, ich sage mal, gesunde Produkte kann man jetzt nicht wirklich sagen, weil die Menge macht das Gift eigentlich immer. Aber halt für die Vitalität fördernd oder so, kann man vielleicht am besten ausdrücken. Ja, witzigerweise, um auf das zurückzukommen bezüglich der Druck oder wie man aufgewachsen ist, das war eher die Vorbildfunktion, sage ich mal, von meinen Eltern. Mhm. Das ist aber eher eine Lebenseinstellung. Ich sage, mein Bruder hat früher, da war ich noch in der Hauptschule, glaube ich, schon angefangen mit der Bäcker und dem Konditor und hat dann auch die Meisterprüfungen gemacht. Nur da hat man einfach gemerkt, dass ihm da, der hat nicht das Wesen dazu, sozusagen so eine Firma so zu übernehmen oder das mit dem Handwerk.
Die Leidenschaft.
Genau, ja. die gewisse Leidenschaft, die man dafür braucht. Hat er selber dann auch gesagt, dass das für ihn jetzt nicht das Richtige gewesen wäre. Und ich bin auch ganz froh, dass er jetzt eher im Computer- und Mediendesign-Technik, Programmierbereich ist. Und das, finde ich, spiegelt sich dann auch ganz gut wider. Man muss auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht komplett übernommen habe. Meine Eltern sind beide noch vor Ort. Mein Vater ist zwar jetzt schon Pensionist und lässt mir das auch oft merken und sagt mir das dann auch. Also er ist jetzt Pensionist, das soll ich machen. Ist etwas, das hört man dann ganz gern. Ist aber okay so. Ich muss ja auch irgendwann lernen und so ist es auch richtig. Aber meine Mutter ist natürlich noch voll im Betrieb. Der hat auch noch einige Jahre bis zur Pension und die darf dann auch ganz sicher noch in der Pension auch noch mithelfen. Und meine Schwester kommt natürlich auch noch dazu. Die fängt jetzt auch eben an, da mehr Verantwortung zu übernehmen und sich in den Betrieb einzubringen. Also bin ich nicht allein, was es wirklich erleichtert für mich. Also wo ja. Wirklich die Möglichkeit sind, auch zu fragen, hey, wie ist das, was ist das? Im Großen und Ganzen versuche ich schon, mein eigenes Bild hineinzubringen und selber zu agieren. Aber die Bestätigung oder die Versicherung von meinen Eltern ist dann immer fein. Das ist etwas, wo ich wirklich sagen kann, das ist ein Luxus, den nicht jeder hat.
Aber mit 23 Jahren so viel Verantwortung zu haben, ist natürlich jetzt nicht so alltäglich bei vielen anderen. Wie gehst du mit dem Druck um?
Ja, ich muss sagen, ich habe das von klein auf eigentlich schon gehabt, dass ich mir eher um so die, wenn jetzt eine große Gruppe war, vor allem in der Schule, habe ich das dann von meinen Lehrern oft gesagt, dass ich mich eigentlich um alle gekümmert habe und immer geschaut, dass das gut harmoniert, was natürlich jetzt in der Teamführung wahnsinnig hilfreich ist. Also das ist anscheinend einfach in meiner Natur ein bisschen enthalten, dass ich sage, ich möchte schauen, dass das läuft, dass es rund ist, dass alles okay ist, dass alles so läuft, wie es ist. Und das eigentlich dann, dadurch ist es dann etwas, was jetzt so nicht so viel Druck ausübt, aber halt dann oft, natürlich schaut man dann, man muss viel können, viel wissen und man muss halt auch viel arbeiten. Und manchmal, wenn es dann zu viel wird, weil vor allem in der Saison, jetzt in Meierhofen, im Tourismusgebiet, oft einmal, wo du sagst, du hast 7 Tage Wochen und hast wirklich viele Stunden und zerbrichst deinen Kopf in der freien Zeit auch noch. Und dafür gehe ich dann halt einfach Sport machen. Das ist eigentlich mein Ausklang, weil du körperlich so ausleierst, dass dein Körper dann einfach nicht mehr an anderes denken kann, als wie an das, was gerade direkt vor dir ist. Also wenn du jetzt sagst, von mir aus, du machst Gewicht heben und dann siehst du dein Gewicht und du druckst das rauf, klingt vielleicht ein bisschen simpel, sage ich es mal so, aber das beruhigt dann ein bisschen, das ist fast schon meditativ und das ist etwas, wo ich dann wirklich meinen Ausgleich finde. Und wenn ich, witzigerweise, umso mehr Arbeit ich habe, umso mehr gehe ich trainieren, weil umso mehr brauche ich es und umso besser fühle ich mich. Und wenn ich einmal schlecht drauf bin oder wirklich keine gute Laune habe, dann kriege ich es dann gleich zu hören von meiner Familie, ich soll jetzt bitte trainieren gehen, weil das wieder ein bisschen besser ist.
Ja. Und wie motivierst du die Mitarbeiter? Weil in Meierhofen 7 Tage oder beziehungsweise die stressigen Situationen der Saison, wie motiviert man da die Mitarbeiter, wenn es mal richtig stressig wird?
Ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ gesegnet mit wirklich super Mitarbeitern, muss ich sagen. Und zum einen glaube ich aber auch, dass mein Gefühl das eigentlich schon motivierend ist, unterbewusst, weil ich einfach wirklich empfinde, dass meine Mitarbeiter gut sind und ich dankbar bin gegenüber den Mitarbeitern. Und das ist etwas, wo sie dann wirklich das spüren. Das ist meiner Meinung nach etwas. Wo ich sage, das motiviert die Leute, dass sie sich respektiert fühlen, finde ich eigentlich im Großen und Ganzen das Wichtige. Ich glaube nicht, dass irgendwas ist so, hey Leute, wenn jetzt der Umsatz erzielt ist, kriegt extra Geld oder irgendwas. Natürlich kurzzeitig motiviert es das schon, wenn du sowas machen würdest. Aber bei mir ist eigentlich wirklich einfach, ich unterstütze und wir helfen uns gegenseitig auf eine gewisse Weise. Und das ist etwas, das ist so eine Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern. Die arbeiten nicht für mich, sondern wir arbeiten gemeinsam. Ich stehe wirklich jeden Tag selber drin in der Backstube und dann ist das natürlich ganz ein anderes Umfeld. Ich finde, anders würde es wahrscheinlich schwierig sein, dass sie sich so anstrengen würden, wenn ich nicht selber wirklich viel mit sie mitarbeiten würde. Was natürlich auch fein ist in der Backstube in dem Bereich, da läuft es so, dass die haben immer Sonntag frei. Also zumindest in der Bäckerei Konditorei haben sie immer Sonntag frei. Mhm. Und an dem Sonntag komme dann ich die Nacht her und mach Brot und Kuchen für den Sonntag. Natürlich habe ich jetzt vorbereitet schon in die Vortage, aber das ist natürlich noch ein paar Stunden Arbeit, die ich dann sage, okay, das mache ich, damit sie frei haben. Das ist natürlich etwas, das schätzen sie schon wert. Also die haben jeden Sonntag, jeden Feiertag frei, was in der Konditorei, Bäckerei eigentlich nicht immer üblich ist, vor allem in den Konditoreibereich. Und das ist natürlich etwas, was sie auch wertschätzen. Und sie haben auch schon gesagt, hey Peter, wenn du mal Pause brauchst, dann kämen wir gerne mal an den Sonntag her. Und das ist dann etwas, wo du dich bestätigt fühlst. Die fühlen sich wohl und die mögen gern da sein und da arbeiten. Und dann sage ich mir, okay, das läuft ganz gut. Aber ich finde, sowas ist dann auch nötig, dass die Leute, die müssen einfach merken, dass sie denen nicht egal sind. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber die Wertschätzung. Ich finde, das ist etwas, was man oft hört von anderen oder von Zwischenmenschen, wenn man mit jemandem redet, dass sie so vom Chef von oben herab das ist so fühlen, also wenn der meint, das ist was Besseres, oder sagt, mach du die Arbeit, bla bla bla. Das ist einfach etwas, das fühlt sich nicht gut. Das sind alles Menschen, die haben alle ihre Wertigkeit, egal welchen Job sie machen. Und wenn man ihnen das nicht übermitteln kann, dass sie das auch wert sind, dass sie wirklich, dass sie nicht einfach nur Arbeiter sind für dich, sondern einfach Menschen. Klingt vielleicht ein bisschen einfach, aber das ist, finde ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und wenn man das schafft, dann muss man sich, glaube ich, nicht extra motivieren. Wenn man selber vor Ort ist, kann man schon sagen, hey Leute, wisst ihr was, komm, jetzt fetzen wir zusammen, das machen wir noch schnell, auf Thomas morgen feiner oder sowas.
Ja.
Und was ich auch immer schaue, wenn sie sagen, hey Peter, jetzt brauche ich am Mittwoch um 2 Uhr Nachmittag habe ich einen Termin für Friseur, jetzt wie gesagt, Friseur ist jetzt nichts, wo man extra, aber dann sage ich, ja hey, wisst ihr was, passt, machen wir, helfen wir zusammen. Verschiebe den Plan, unseren Produktionsplan, und dann sage ich, dann kannst du da schon gehen. Oder ich sage, mein geh noch und hilfe ihn noch ein bisschen länger mit putzen oder was weiß ich. Und das sind Sachen, das ist einfach etwas, was wirklich was wert ist. Solche Sachen, nicht unbedingt 100 Euro mehr im Monat.
Ja.
Ist natürlich auch etwas Positives, nicht? Und das ist auch etwas, was du machst, wenn du mehr
Verantwortung nicht. Aber motiviert kurzfristig wahrscheinlich.
Genau, ist ja, wie sagt man, da gibt es ja eigene Begriffe für das.
Incentives.
Genau, Incentives. Ja. Verschiedene Incentives. Motivatoren und Incentives. Ja. Ja, genau.
Wie sieht so ein Bewerbungsprozess bei euch aus? Also was ist dann der ausschlaggebende Grund, dass du sagst, wir stellen dich ein?
Ja, also ich bin natürlich im Bereich Backstube und Produktion tätig. Und da, was Bewerbungen angeht, bezieht sich meistens auf Lehrlinge.
Mhm.
Dieses Jahr hätte ich zum Beispiel, weil viele sagen, sie kriegen keine Lehrlinge oder wenig Lehrlingsbewerbungen, habe ich 6 gehabt, 6 Bewerbungen. Und das ist mittlerweile relativ viel. Ich meine, früher haben wir 12 bis 20 schon gehabt. Aber ausschlaggebend ist dann da eigentlich eher das Interesse. Das ist für mich eigentlich, also die Noten haben mir immer schon gesagt, die Noten sind mir nicht egal, wenn jemand alles Fetzen hat, jetzt blöd gesagt, dann ist das nicht nur ein Zeichen von, ich sage jetzt mal, schulische Leistung ist jetzt nicht das Wichtigste, aber eine gewisse Gleichgültigkeit. Die, was ich nicht gern sehe, ist ja so. Aber zum Beispiel dieses Jahr kriegen wir 2 Lehrlinge, die waren schon 3-mal da schnuppern in der Schnupperwoche und die waren begeistert von dem Beruf und von der Atmosphäre, was ich gehabt habe in der Backstube, und das ist natürlich auch daraus geboren, dass man schaut, dass es harmoniert zwischen den verschiedenen Leuten. Ist natürlich nicht immer möglich, aber muss das Beste geben. Und die waren einfach da und die haben sich gefühlt, weil die waren wirklich begeistert. Oder wenn ich dann von den Eltern her, die rufen dann an, ob sie nochmal kommen darf, hat schon 2-3 Mal gehört, die war die richtig aufgeblüht, während sie da war. Die ist heimgekommen und hat gestrahlt. Und dann sage ich, das ist etwas, das sollte ja Arbeiten sein, oder die Lehre, ein Handwerk, sollte, natürlich, ich verlange viel, also ich sage, die müssen konzentrieren, die müssen das lernen und die müssen es gut machen, weil die Qualität muss trotzdem passen. Auch wenn es ein Lehrling macht, gibt es keine Entschuldigung, das muss richtig passen.
Schenkt ihr da viel Vertrauen den Lehrling mit?
Den Lehrling, ja, bei mir ist es so, das ist eigentlich ein bisschen unüblich, die, wenn jetzt ich zu jemandem sage, okay, du machst jetzt eine Sachertorte beispielsweise, oder die Böden für die Sachertorte, dann muss derjenige alles abwiegen, schlagt das alles an und tut es in den Ofen und muss es auch aus dem Ofen raus tun zur richtigen Zeit. Natürlich, allein ganz am Anfang wird unterstützt, ich bringe es ihm bei, und wenn ich ihn frage, ob der Mann das kann, schon alleine, und wenn sie sagen, ja, dann sage ich, passt, dann mach es alleine und kümmere mich nicht mehr drum.
Mhm.
Und das ist dann eigentlich der große ausschlaggebende Punkt, wo ich sage, okay, wie gut ist der wirklich? Weil wenn ich dann nichts mehr her und es läuft dann nicht gut, dann weiß ich, okay, hat sich einfach nicht getraut, was zu sagen, und hat es einfach gemacht, anstatt zu sagen, hey, du kannst mir doch mal helfen. Und ein anderer, der, hey, nichts, und das passt perfekt, dann weiß ich, schau, der hat das schon gelernt, und weiß ich. Da ist mir am liebsten, also von den 3 Leuten, ist mir am liebsten derjenige, der alles schon kann, ich meine, logisch. Und der nächste ist dann derjenige, der sich unsicher ist und mich dann fragt. Das sind einfach die 2, wo ich sage, okay, das passt. Wenn jemand sich unsicher ist und dann einfach das Zeug verhaut, dann sage ich, ja, okay, war gut gemeint wahrscheinlich, wollte mich nicht nerven oder was weiß ich, aber denen bringt man es auch bei. Mhm. Da ist das feine Stunde, den bringst du einfach bei, frag mich nochmal. Und dann, das sind auch, ich finde, das ist eigentlich das Ausschlaggebende für Lehrlingsausbildung, dass du deine Verantwortung übergibst, weil ohne Verantwortung übergeben lernen sie es nicht. Wie sollen sie es denn jemals lernen, wenn sie es immer bei der Hand nimmst? Gleich mit dem Unternehmen, Papa hat mir Verantwortung übergeben, waren zwar manchmal harte Zeiten, ganz am Anfang vor allem, aber dadurch habe ich mich gut entwickelt. Nicht? Ohne das geht es meiner Meinung nach gar nicht.
Ins kalte Wasser, sozusagen.
Auf eine gewisse Weise, ja.
Ja.
Ich sage einmal so, ich lasse sie in dem Gefühl, dass sie komplett allein sind, und schau mal, wie sie reagieren, und bevor der größte Fehler passiert. Wenn ich merke, okay, sie haben den Ofen nicht eingeschalten und schieben es einfach in den kalten Ofen oder irgendwie sowas, dann schaue ich natürlich schon, dass es passt. Aber ich lasse es nicht spüren, dass sie die Sicherheit haben. Weil wenn sie die Sicherheit empfinden, dann verlassen sie sich drauf. Und da finde ich, das ist das Große, was bei Lehrlingen ist. Die Ausbildung ist in dem Bereich aber ganz gut. Und ansonsten muss ich leider sagen, in anderen Bereichen, da stelle ich jetzt zwar nicht die Leute ein, da mache die Bewerbungsgespräche, vor allem im Tourismus, in Meierhofen, gibt es zu wenige, die Deutsch sprechen. Leider Gottes ist mittlerweile die Kriterium Nummer 1, ist, kannst du Deutsch. Und das ist leider Gottes etwas, was mich ein bisschen stört, aber leider nicht in meiner Macht sitzt, zu verändern, weil wenn du jemanden brauchst und es melden sich 15 und ich sage einmal, 2 davon können ein bisschen Deutsch und der Rest kann gar kein Deutsch, dann nimmst du an von den 2, was ein bisschen Deutsch können.
Mhm.
Und mittlerweile haben wir das Problem, dass genau das ist, was mir mit dem wir sozusagen zurzeit konfrontiert werden nicht. Und auch die nächsten Jahre wahrscheinlich konfrontiert sein werden. Mhm. Habe ich das Problem, Feine in der Konditorei, in der Bäckerei oder generell in der Backstube, dadurch, dass das Wochenende frei ist oder halbtags arbeiten ohne Probleme zu verwenden sind, habe ich da wirklich viele Leute, die einheimisch sind. Vor allem auch Mütter zum Beispiel, die sagen, okay, ich möchte jetzt Montag bis Freitag, möchte ich halbtags arbeiten bis 12, von 8 bis 12 Uhr, kann ich unten super einteilen und es funktioniert. Und da oben ist halt um 6:30 sperren wir auf und je nach Saison sperren wir manchmal um 5, manchmal um 6:30 erst zu. Und in der Spanne muss man flexibel sein, austauschen, Wochenende muss da sein, Feiertag muss da sein. Und dann, ja, finde ich natürlich nicht viel Einheimische. Perfekt nicht. Ich habe ein Kind daheim, ich muss da haben, so am Wochenende muss ich daheim sein. Ne?
Wie sehen denn die Zukunftspläne aus?
Ja, ich habe mir das auch schon öfter überlegt. Im Großen und Ganzen ist das etwas, wo man sich oft rausnehmen muss und sagen muss, hey, wenn man so am Alltag eingefangen ist, muss ich mal zurücknehmen und sagen, okay, was ist jetzt mein nächstes Ziel? Nicht? Ist es entweder, ich muss an der Firma was umbauen vielleicht und was natürlich eine große Finanzierung fordert, oder du sagst, in welche Richtung möchte ich mich weiterentwickeln, wo möchte ich expandieren? Wir haben ja vor ein, zwei Jahren entschieden, wir liefern Brot nicht mehr aus, also die tägliche Brotlieferung nicht, was für uns eine super Lebensqualität verbessert hat, weil wir, wenn wir mal einen Betriebssalat haben, dann ist zu und wir müssen nicht an die Hotels trotzdem noch liefern, weil die Hotels trotzdem offen haben. Deswegen, das war eigentlich ein Schritt, könnte man sagen, zurück, aber im Großen und Ganzen, wenn es uns gut tut, ist es eigentlich ein Schritt nach vorne, meiner Meinung nach. Aber wo ich mich schon eher noch sehe, ist eher, dass ich sage, okay, ich möchte mehr exportieren vom Brot. Und das war nicht mit dem täglichen Brot, sondern oder mit dem Dauergebäck, besser gesagt. Sondern wir liefern jeden Donnerstag oder auch über einen Online-Shop Brot aus und Dauergebäck, Knäckebrot, Keks. Und da beliefern wir zum Beispiel, produzieren wir auch fürs Knäckebrot für Bio vom Berg. Das ist eine eigene Firma, die was der Endpreis verkauft. Mhm. Da produzieren wir zum Beispiel Knäckebrot, das ist in dem Bereich, kann man sich sicher steigern. Oder eben unser Lebenskleinbrot verkaufen wir ganz gut an größere Hotels. In Lanzerhof zum Beispiel, also eines der besten Kurhotels, in Europa ist eines der führenden, wo man wirklich große Mengen verkaufen. Und das sind sicher, solche Kunden sind eigentlich genau das, wo man sagt, okay, das ist eigentlich unser Ziel. Weil die wissen auch, was sie sehen und die kennen sich aus, was das heißt, wenn jetzt das Brot wirklich nichts drin hat. Also wir ist Getreide, Salz, Wasser und Gewürze. Und keine Stabilisatoren, keine Gase und trotzdem schmeckt es gut und es ist glutenfrei. Nachher sagen die Leute, die können das wertschätzen nicht. Weil die haben schon viele verschiedene probiert und die schmecken oft leider Gottes nicht allzu gut. Und wenn sie dann unser Brot haben, dann sind sie wirklich dankbar. Und wir haben auch schon Kunden gehabt, die jetzt zum Beispiel beim Lanzerhof Brot konsumiert haben und dann bei uns noch einmal bestellt haben. Ein Kunde war ganz witzig, da hat sich unsere Bürofachkraft sehr gefreut. Da war die Assistenz von Toto Wolf. Und der Mercedes-Chef hat uns Brot bestellt.
Ja.
Und die war ganz hin und weg davon. Und dann hat er sogar eine Autogrammkarte an uns geschickt. an die Annemarie adressiert, also an unsere Fachkraft.
Mhm.
Und die ist natürlich dann ganz happy. Aber das ist dann auch eine Bestätigung, dass die Leute das Brot gut tut. Und dann denke ich mir, da ist noch sicher viel Potenzial. Vor allem, wenn man sagen könnte, vielleicht in München ein paar so Bioläden oder sowas, was wirklich größere Mengen auch verkaufen. Das macht dann schon Sinn. Als andere mit Expandierung im Café-Bereich ist schwierig, weil wir haben schon ein paar hundert Sitzplätze, also ich glaube über 250. Also da ist irgendwann die Limitierung einfach die Produktionskraft. Also irgendwann kann man nicht so viel produzieren auf die kurze Sicht hin, wie man sitzt sich hin, bestellt einen Kaffee und wenn der Kellner dann einen halben Kilometer weg gehen muss, dass er Kaffee da holt, ist natürlich nicht mehr sinnvoll. Deswegen in dem Bereich würde ich eher sagen, da stoppen wir mal. Nicht? Schon wirklich eigentlich eher der Export etwas unmöglich wäre.
Mhm.
Was ich nicht machen möchte, ist wieder die tägliche Brotlieferung anfangen. Das möchte ich nicht machen.
Okay. Und wie könnt ihr die Qualität halten? Das wäre etwas von den schwersten Dingen, wenn man sagt, mehr exportieren, mehr produzieren. Wie kontrolliert ihr die Qualität?
Da ist jetzt fein, dass ich eben wirklich jeden Tag unten bin. Ich sage jetzt mal, bei uns haben wir so viele verschiedene Produkte, dass es in verschiedenen Bereichen vermutlich mal anders sein würde. Also in der Contenterei ist sowieso, da bin ich vor Ort, da produziere ich mit meinen Mitarbeitern eigentlich alles, was wir so haben. Und im restlichen Bereich ist eigentlich, sind es groß, also natürlich die Produktion, wie man es herstellt, ist ein großer ausschlaggebender Faktor und die Rohstoffe.
Mhm.
Die Rohstoffkontrolle. Also die Qualitätsmanagement ist eigentlich da, finde ich, großer ausschlaggebend mit Rohstoffen. Also wir haben auch schon unzählige Male Buchweizen geliefert gekriegt und dann haben wir es gesehen und dann habe ich gesagt, den schicken wir zurück, den kann ich verarbeiten und fertig. Und dann habe ich auch mittlerweile schon zweimal den Lieferanten gewechselt, weil ich gesagt habe, hey, du musst mir, wenn ich nach dreimal sage, ich brauche eine bessere Qualität von Korn, dann kann ich nicht arbeiten. Wenn ich das nicht kriege, dann kann ich auch nichts Gutes draus machen. Deswegen, im Endeffekt ist wirklich die Rohstoffe sind für mich sehr ausschlaggebend und die Verarbeitung. Sprich, ich sage jetzt einmal, in vielen Bäckereien und auch in vielen Konditoreien werden Sachen wie jetzt Emulgatoren, Stabilisatoren, Haltbarkeitsmittel verwendet oder Frischhalter, um entweder die Herstellung zu vereinfachen oder einfach um die Frischhaltung zu verlängern. Und ich finde, da ist dann ausschlaggebend, nicht so etwas zu verwenden, sondern das mit Handwerkskunst zu erreichen. Es gibt viele verschiedene Methoden, um zu sagen, ich mache eine Langzeitführung, wie wir es machen, wodurch einfach die Frischhaltung verlängert ist, die Geschmacksentwicklung besser ist. Oder ich gehe her und mache mit Sauerteige, ist ebenfalls für den Geschmack ein Wahnsinn, für die Haltbarkeit ist super. Und das finde ich sind Sachen, die sind heutzutage für jeden Handwerksbäcker ein Muss. Mhm. Da hat alles andere eigentlich nichts mehr verloren, weil das kann ein Industriebäcker genauso machen. Und der macht es dann wahrscheinlich noch von der Qualität her einfach gleichbleibender.
Mhm.
Es ist qualitätsbesser, sondern es bleibt einfach gleich, es variiert nicht so stark. Das habe ich von unseren alten Kunden habe ich schon gehört, wo wir gesagt haben, dass wir nicht mehr ausliefern, waren sie natürlich nicht allzu happy. Aber da haben wir dann, der hat schon gesagt, jetzt, einer hat zu uns gesagt, er wird narrisch, er hat jetzt schon 3-4 verschiedene Bäcker probiert und er will einfach gar nicht mehr. Er hat gesagt, weil denen ist das Gefühl, das ist eine gewisse Gleichgültigkeit. Und das ist halt das Problem, wenn man so große Mengen produziert und jetzt haben wir 400 Kunden beliefert jeden Tag, dass halt dann da ist dann wirklich schwierig zu sagen, okay, es ist immer gleich. Und, aber die machen natürlich auch das Problem, dass sie wenig Fachleute kriegen, weil wer möchte heutzutage schon ein Bäcker sein und jeden Tag um 1 Uhr in der Früh aufstehen müssen?
Ein Traum.
Und ja, das ist halt das, die finden halt auch nicht die Leute, die so verantwortungsbewusst sind.
Ja.
Deswegen ist es auch nicht einfach für die.
Wie ist es, wenn gewisse Probleme in der Bäckerei auftreten und die Leute oder die angestellten Mitarbeiter gehen zu dir und sagen, folgendes Problem ist und du weißt in dem Moment auch nicht die Lösung oder nicht weiter? Wie gehst du damit um? Gibt man das offen gegenüber den Angestellten zu? Das weiß ich auch einmal nicht weiter. Oder bleibt man da eher cool und zieht sich ein wenig zurück und kommt dann mit der Lösung retour?
Problem bezüglich, okay, eine Maschine ist kaputt oder ein Problem bezüglich das Brot oder der Teig ist ein Problem oder in welche Richtung? Oder?
Können beides sein,
okay.
Ganz egal.
Also ich bin eigentlich kein Fan von die Illusion zu erstellen, man weiß alles, man kann alles. Bei mir ist eher, dass ich oft sage, ich rede mit sie, ich frage sie, also meistens, wenn sie mit einem Problem daherkommen, dann heißt es, funktioniert nicht mehr. Nicht? Wenn es jetzt eine Maschine ist, dann sage ich, zeig mir's. Dann gehe ich gleich mit dem mit und schauen wir es hinzu. Ich sage jetzt einmal, 50% der Fälle sind es kleine Kleinigkeiten, wo ich dann sage, ja schau, da ein gewisses technisches Verständnis, was mittlerweile wirklich erforderlich ist, weil wenn man sich jedes Mal einen Handwerker herholt, dann ja, wird es teuer, sage ich einmal. Da kann man sich einige tausende Euro sparen, indem man Basic-Verständnis hat für solche Geschichten. Und dann schauen wir so und dann frage ich, was ist schon falsch, hast du das und das probiert und bla bla. Und wenn wir dann merken, okay, wir müssen es jetzt gemeinsam nicht mehr weiter, dann gehe ich her und sage, alles klar, ich schau, ich kümmere mich drum. Ich sage, wir kümmern nicht drum und dann passt das eigentlich schon. Mehrere muss da mit wissen und für mich ist es erledigt und für mich, ich weiß es und ich kümmere mich drum. Entweder ich hole einen Handwerker her, schauen wir es selber nochmal genauer an Oder frage mal einen Chef noch, wenn ich weiß, oder Papa kennt die Maschine ganz gut, wahrscheinlich nach einigen Jahren. Dann rufe ich nochmal an oder hole ihn gleich her. Wenn er dann auch auf keine Lösung kommen, dann hole ich einen Handwerker. Aber ich tue jetzt nie so, ich weiß schon, was ist, oder keine Ahnung, sondern ich frage, weil es macht ja keinen Sinn, die Illusion zu erstellen, dass du alles weißt, weil es dann auch, die merken das dann schon auch, wenn du ein Blödsinn erzählst. Nicht? Und das macht halt jetzt, ich finde, wird da jetzt auch keinen Vorteil drin sehen, wenn sie meinen, dass du alles kannst und alles weißt, weil du bist ja gerade ein Mensch und das wissen die auch nicht.
Mhm.
Und da finde ich, macht es keinen Sinn, zu sagen, ich bin Mr. Kanalis oder was weiß ich. Das macht nicht. Das ist ja dann nicht, was. Das ist ja dann nicht sympathisch, sage ich mal. Nicht. Ich meine, das sind ja alles nette Leute. Ich weiß nicht, das würde ich jetzt auch im Privatbereich nie so tun, als wenn ich alles miss hatte. Ich finde das, wenn jemand, ein Mensch immer so tun muss, als würde er alles können und wissen, dann ist das für mich eher ein Beweis von einer tiefen Unsicherheit in sich selber, in der Persönlichkeit. Also sich selber einzugestehen, Fehler zu machen oder Imperfektionen zu haben, ist eigentlich für meiner Meinung nach eher eine charakteristische Stärke, nicht eher eine Schwäche. Also wäre jetzt meine Meinung.
Wie bildest du dich weiter in den gewissen Bereichen oder auch privat?
Bezüglich Fachwissen oder bezüglich
Persönlichkeitsentwicklung, also dass man sich als Unternehmer verbessert. Kommt es einfach mit den täglichen Herausforderungen oder gibt es da gewisse Prozesse oder Bücher, wie du dich weiterbildest?
Also ich würde sagen, der Hauptbereich, in dem man sich weiterentwickelt, also vor allem in den jungen Jahren, ist Erfahrung. Also das ist meiner Meinung nach etwas, weil du hast immer wieder neue Herausforderungen, immer wieder neue Probleme zu bewältigen. Und das sind auch Sachen, sind auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein neues Ordnungssystem einführen in den Betrieb. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen banal, aber das sind Sachen, du musst dich wirklich auseinandersetzen. Was macht logistisch Sinn? Und das sind Sachen, mit denen habe ich mich zum Beispiel fast noch nicht befasst. Aber es ist eigentlich wichtig, dass sich jeder dann auskennt. Das sind jetzt wirklich so winzige Kleinigkeiten, aber mach 20 von den Kleinigkeiten und du bist auf jeden Fall danach besser als wir davor. Mhm. Oder neue Produkteinführung. Ich bin zum Beispiel gerade beim Eis überarbeiten und schauen, okay, was können wir verbessern. Das sind so Sachen, wo ich sage, das verbessert das Unternehmen und da verbessere ich mich, weil ich einfach die Erfahrung finde, was macht wirklich Sinn, in welche Richtung sollte man entwickeln. Aber was schon auch ist, also ich lese schon auch Bücher, ich bin jetzt nicht die Leseratte schlechthin, muss ich zugeben, aber ich habe zum Beispiel eher Psychologiebücher, eher aus Eigeninteresse, muss ich sagen, jetzt nicht gezielt dahin, ich möchte jetzt besser irgendwie Führungsverstehen. Macht sicher auch Sinn in vielen Fällen, aber für mich ist eher so die Eigeninteresse. Was ich mal durchgelesen habe, was sehr faszinierend war, war Psychologie der Massen. Ein ganz interessantes Buch. Hast du das auch gelesen?
Ja.
Wahnsinnig interessant, das hat mir sehr gefallen. Vor allem, weil es einfach so eigentlich schon so ein altes Buch ist, aber so zutreffend ist. Also muss man schon sagen. Was ich jetzt auch durchlese, ist Thinking Fast and Slow. Da habe ich gerade mal angefangen. Das geht ein bisschen auf die Basics zurück, also wie der menschliche Verstand funktioniert. Weil das ist ja etwas, was mich interessiert. Und dann kann man sich selber oft besser verstehen. Und Selbstreflexion ist meiner Meinung nach etwas, was dann sehr, sehr, sehr wichtig für die Eigenentwicklung und auch die Betriebsführung ist.
Letzte Frage noch. Ihr habt ja einen sehr starken Außenauftritt. Damals, wo du ja die Geschäftsführung übernommen hast, war ja das ein wichtiger Punkt bei dir. Wie kommt das an, beziehungsweise wie kam die Entscheidung?
Das ist eigentlich, also zu der Zeit, wo wir das alles gemacht haben, war ich in der Meisterschule noch, also noch in der Ausbildung, da war ich noch gar nicht im Betrieb. Also ich habe zuerst die Lehre gemacht und dann noch zur Ausbildung für den Meister. Da war ich aber noch kein Unternehmer in dem Sinne, aber wir haben, das habe ich eigentlich aufgebracht gehabt, mit einem neuen riesen Umbau vom ganzen Café, sozusagen wäre dann die Optik wäre neu gestaltet gewesen. Und dann habe ich ihm gesagt, dass die Logos, wir haben ganz viele verschiedene Logos gehabt und das war eigentlich alles überhaupt
Kraut nicht. Und Rüben.
Genau, also es war sehr durcheinander und es war einfach kein Zusammenhang. Das ist halt über jahrelange Produktentwicklung und neue Marken und etc. entstanden. Und da haben wir gesagt, wir müssen das alles vereinheitlichen. Also, dass man immer erkennt, okay, das ist Kostner, das ist mal Nummer eins, dass es die Firma ist und dann die Untergruppierungen und dann ist das irgendwie dann, dass eine gewisse Logik da drinnen ist. Und mit dem haben wir dann im Zuge auch entschieden, dass man, um das an alle Kunden zu bringen, da reicht es dann oft auch nicht, einfach mit den Kunden zu reden. Nicht? Also dass sie akzeptieren, das muss für die Leute lässig sein. Sie sollen sich freuen, neu, das schaut neu aus. Und da haben wir dann ja über, also mit einer Mediendesign-Firma dann sozusagen auch, im Prinzip eine komplette CI gemacht, also Corporate Identity. Und da war eben auch inkludiert eben Social Media. Und das hat dann zu der Zeit, finde ich, gut gepasst. Die Leute waren aufgeregt und haben gesagt, cool, das schaut voll lässig aus, lässige Videos. Und das war dann auch wirklich ausschlaggebend, finde ich, für die ganze, dass es auch gut angekommen ist für die Leute. Also weil ein neues Logo und Farbdesign-Änderungen eigentlich, also war es eigentlich sehr anders wie vorher. Und das war sehr positiv aufgenommen von allen Leuten. Die haben gesagt, die Videos haben mir richtig gut gefallen. Und das passt dann auch. Ich sage, man muss sich dann jetzt für die ersten Jahre, und jetzt, das war natürlich auch sehr kostenintensiv, und da haben wir jetzt eben auch entschieden, dass wir sagen, okay, jetzt fahren wir zurück, das passt gut, das haben wir alles gemacht, jetzt machen wir hin und wieder mal einen Post, ein paar Fotos, nichts Überprofessionelles, aber das reicht dann auch, weil wir sind immer noch eine Bäckerei-Konditorei und wir haben jetzt kein
Einzelhandelsgeschäft.
Ja, oder irgendeine Sportfirma, die eigentlich nur auf Export ist, sondern im Großen und Ganzen sind die Kunden wichtig, die wirklich da vor Ort sind.
Ja.
Und das sind eigentlich auch die, was wirklich auch da sind. Und das, auf das sollte dann, wenn man dann ein Budget hat, dann sollte man das in das investieren. Und wie Videos und so ist schon auch okay. Und da wird schon auch immer wieder was sein, was man macht, aber nicht mehr in dem Ausmaß. Weil es dann in dem Sinne nicht mehr sinnvoll ist. Ne?
Ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit.
Ich sage auch danke, war cool.
Danke an alle, die da draußen zugehört haben.